Richard Lieb, Kind Gottes, begnadigt durch die Tat von Jesus Christus am Kreuz an die Heiligen in Kulmbach. Friede sei mit euch. So hat Paulus immer begrüßt. Und ich finde es einfach genial, was auch so der Alex gesagt hat, was auch so durchgeblickt hat. Wir dürfen wirklich sagen, du darfst wirklich sagen, also du darfst sagen, ich bin die Nummer eins für Jesus. Also nicht ich, sondern du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Du bist die Nummer eins. Ich grüße euch recht herzlich aus der Freien Christengemeinde Sonnefeld, wo ich als Pastor dienen darf. Und auch da ist heute ein großer Tag. Wir veranstalten ja im Oktober in Sonnefeld Heaven's Gates and Hell's Flames, ein Theaterstück, wo sich etliche Leute bekehren. Auch bei uns in der Gemeinde sind Menschen, die sich vor Jahren dort bekehrt haben. Und ihr könnt natürlich dann alle dabei sein. Ich denke, Flyer haben wir da in Massen. Und da freue ich mich, denn wir wollen ja, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und da ist mir was eingefallen oder da ist mir was groß geworden. Und zwar, wer von euch weiß, was am 1. und am 2. Oktober war? Also außer, dass der September zu Ende war natürlich. Am 1. und am 2. Oktober war Yom Kippur, ein jüdisches Fest, das Versöhnungsfest. Und da gab es ja auch einen ganz tragischen Zwischenfall in Manchester. Vielleicht habt ihr das noch im Kopf. Da wurde zu diesem Yom Kippur-Fest ein Attentat verübt dort. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu diskutieren, aber dass der Antisemitismus weltweit stark zunimmt und das Volk Gottes, wie es uns die Bibel zeigt, immer mehr unter Druck gerät, das ist offensichtlich. Aber mir ist jetzt dieser Yom Kippur wichtig geworden und so möchte ich heute mit uns gemeinsam mal einen Bibelabschnitt lesen aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 16. Und dort lesen wir jetzt mal die Verse 5 bis 26. Und da lesen wir genau, was an Yom Kippur geschehen soll oder geschehen ist in der Zeit, als die Israeliten auf der Wüstenwanderung waren. Da gab es noch keinen festen Tempel aus Steinen, sondern da war ein transportables Zelt. Stiftshütte wird es auch genannt. Und in dieser Stiftshütte hat sich im Prinzip das geistliche Leben abgespielt. Und einmal im Jahr, da gab es einen Abteil in diesem Zelt, das nannte man das Allerheiligste. Da waren die 10 Gebote drin. Und nur einmal im Jahr, zu Yom Kippur, durfte auch der Hohepriester da hineingehen. Und es war so heilig, dass man dem Hohenpriester, auch später im Tempel, einen Strick um das Bein gebunden hat. Wenn er nämlich selbst noch mit Sünden behaftet war, ist er nämlich dort im Heiligtum tot umgefallen. Und damit nicht ein anderer auch noch rein musste, hat man ihn dann am Strick rausziehen können. Also die Heiligkeit Gottes direkt unter den Menschen. Nun, von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich 2 Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben, der Hohepriester. Für sich selbst soll er den Stier des Sündopfers bereithalten. Er musste also seine Sünden aufvergeben lassen, mit dem er Sühne für sich und seine ganze Familie erwirkt. Die beiden Ziegenböcke bringe er vor Jahwe an den Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung. Dann soll er das Los entscheiden lassen, welcher Bock für Jahwe, für Gott, und welcher für Azazel bestimmt ist. Den Ziegenbock, auf den das Los für Jahwe gefallen ist, soll Aaron als Sündopfer schlachten. Der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebend vor Jahwe gestellt werden, damit man über ihm die Sühnehandlung vollziehe und ihn dann für Azazel in die Wüste treibe. Er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt. Dann schicke er den Bock in die Wüste. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diesen alttestamentlichen Text für uns jetzt lebendig machst, greifbar für unser Leben in den kommenden Tagen und für den Rest unseres Lebens. Amen. Jetzt wisst ihr, woher der Spruch kommt, kannst in die Wüste schicken. Das ist ein biblischer Spruch. Gut, ne? Nun, es gibt tatsächlich also zwei Böcke, ne? Und wenn ihr genau mitgelesen habt, dann habt ihr gesehen, zum Yom Kippur hat man im Prinzip einen Bock zu Gott geopfert, für Gott geopfert, für Jahwe geopfert. Und den zweiten Bock, da hat man die ganzen Sündenlasten draufgelegt und hat ihn in die Wüste geschickt. Und beide Böcke, also es gibt zwei Böcke, aber eine Mission. Zwei Böcke, aber eine Mission. Kannst du das mal aussprechen? Zwei Böcke, eine Mission? Nur, dass du keinen Bock schießt heute noch. Zwei Böcke, eine Mission, Sündenvernichtung. Das ist auch an Yom Kippur ganz wichtig geworden. Und das ist für Gott schon immer wichtig gewesen. Die Mission, das werden wir dann noch im Fortgang der Predigt hören, die Mission von Gott, von Jesus Christus, hat ein einziges Ziel. Sünde zu vernichten, Sünde zu vergeben und uns ins Himmelreich zu bringen. Das ist das Ziel von Jesus. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Vielleicht lebst du in einer ganz großen, frommen Blase und denkst, das Rad dreht sich und dreht sich und dreht sich. Aber letztendlich kannst du alles auf eins reduzieren. Deswegen gab es einmal diesen Yom Kippur. Gott ist es wichtig, Sünde zu vernichten, Sünde zu vergeben. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, er nimmt deine Sünde und versenkt sie da, wo das Meer am tiefsten ist. Und er holt sie auch nicht mehr raus. Wenn wir in der Eheberatung sind und wenn die Ehepaare in Schieflage sind, dann wundert man sich manchmal, was für ein gutes Gedächtnis die beiden haben. Da wird gegraben, du. Wow. Und wisst ihr, das bringt überhaupt keinen Segen. Es bringt den Segen Sündenvernichtung durch Jesus Christus. Wir werden sehen. Das Ganze ist ein Spannungsfeld. Ihr seht da die zwei Böcke so gegeneinander stehen. Wir waren auch, der Alex war auch dabei, wir waren auch in Willingen auf einer Konferenz. Da ist es auch immer wieder zum Tragen gekommen. Christsein ist ein Spannungsfeld. Da komme ich in der Predigt jetzt noch drauf. Ihr seht da zwei Böcke. Ich sage dir jetzt schon, wenn du dein Leben auf einen Bock setzt oder auf den anderen, nur auf einen dieser beiden, hast du richtig Probleme. Wenn du sagst, Gott wird schon alles machen und ich lege mich auf die Couch, da wirst du wahrscheinlich Schiffbruch erleiden. Wenn du sagst, naja, Gott brauche ich eigentlich nicht, ich schaffe das schon selbst, hast du auch ein Problem. Beide Böcke sind notwendig. Spannungsfeld. Es war ganz interessant auf dieser Freizeit, wo ich mit dem Alex war, auf dieser Tagung. Da hat immer der Prediger einen wichtigen Satz gesagt. Sobald du diese Spannung in deinem Leben auflösen willst, kommst du in Schieflage. Ja, okay, ein Flugzeug hat zwei Tragflächen, eine links, eine rechts. Spannung dazwischen hält das Ganze im Gleichgewicht. Wenn du eine Tragfläche wegnimmst, genau, also ihr habt genug Beispiele jetzt. Eine Mission, Sündenvernichtung. Und dann gibt es den Anteil von Gott, das ist der linke Bock. Gott hat seinen Anteil und zwar kommt der Sprung jetzt ins Neue Testament. Der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht sich nämlich jetzt auf diesen Yom Kippur und schreibt, denn die Körper der Tiere, deren Blut vom hohen Priester zur Sühnung der Sünden ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb der Stadtmauern gelitten, um das Volk durch sein Blut zu heiligen. Und es muss uns einfach wieder so richtig groß werden in unserem Herzen. Jesus hat kein Easy Life betrieben. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Er ist für dich und für mich zum Sündenbock geworden. Und er ist genau wie dieser Bock verbrannt wurde vor den Mauern, wie es da heißt in diesem Hebräerbrief. Man muss es einfach so ausdrücken, wie ein Tier hinausgetrieben worden und am Kreuz grausam gestorben. Sein Blut hat er vergossen für dich und für mich. Das heißt an anderer Stelle in der Bibel, es ist ein einmaliges Opfer, deswegen gibt es auch seitdem, ist seitdem auch dieser Yom Kippur, dieses Ritual nicht faktisch, es ist nicht mehr notwendig, weil Jesus ein für alle Mal dieser Sündenbock war und Gott gegenüber die Möglichkeit geschaffen hat, und das ist jetzt wichtig, Sünde in deinem und in meinem Leben zu vernichten, zu eliminieren. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Sündenvernichtung. Ich habe hier nochmal das Kreuz über diesen Sündenbock gelegt, denn die Körper der Tiere, deren Blut vom hohen Priester zur Sühnung ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Darum hat auch Jesus außerhalb der Stadtmauern gelitten, um das Volk durch sein Blut zu heiligen. Leute, der lebendige Gott wird Mensch, stirbt für dich und für mich am Kreuz und bietet dir absolute Absolution an. Und der Alex hat es vorhin auch in seiner Rede hier so ausgedrückt. Man fragt sich doch eigentlich, warum so wenige Menschen dieses Angebot annehmen, oder? Das ist eigentlich verrückt. Da setze ich manchmal echt in meiner Andacht da und denke an die vielen Menschen, die um mich herum sind, auf meinem Arbeitsplatz und überall, wo ich bin. Auch wenn du ihnen von Jesus erzählst, sie nehmen diese Absolution nicht an. Heute Morgen, als ich die Andacht des BFB-Kalenders las, ist ein Zeugnis drin eines Mannes, der bei den Gideons ist. Gideons sind Leute, die reisen so umher und verteilen Bibeln. Und der hat gesagt, also er war im Zug gegenüber eines zwölfjährigen Mädchens gesessen. Neben dem zwölfjährigen Mädchen saß eine Frau. Und er hat sich überlegt, ob er denen jetzt mal eine Bibel schenken soll. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist doch sein Job, der ist ein Gideon, ne? Aber er schreibt, kurz vorher hat er auch die Bibel einem jungen Mann angeboten und er hat ihn dermaßen rund gemacht in dem Zug und hat ihn angeblafft, dass er, ich nenne es jetzt mal so, eine heilige Scham bekommen hat und hat gedacht, das brauche ich heute nicht nochmal, ne? Also gut, er hat gebetet. Beten ist immer gut, da komme ich noch drauf. Aber faktisch brauchen wir keinen Auftrag mehr von Gott, das Evangelium weiter zu erzählen. Also das ist ein Generalauftrag, kannst immer das Evangelium erzählen. Und wenn du niedergemacht wirst wie dieser Mann, hey, das ist gut. Aber wenigstens weiß der andere, dass es Jesus gibt. Er zieht die Bibel raus und gibt sie diesem Mädchen. Und das Mädchen nimmt die Bibel dankbar an und fängt an zu blättern. Und dann schaut diese Frau, war nicht die Mutter oder was, war wirklich eine fremde Frau, sagt sie zu dem Mädchen, weißt du, Mädchen, der Mann hat dir jetzt die Anleitung für dein Leben gegeben. Was da drin steht, wenn du danach lebst, dann wirst du Jesus kennenlernen und dein Leben wird gerettet werden. Da saß da eine gläubige Christin daneben und das Mädchen konnte eine Entscheidung treffen an diesem Tag. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Und vielleicht magst du jetzt einfach mal so eine richtig tiefe Dankbarkeit spüren, dass du aus irgendeinem Grund nicht zu denen gehörst, wo ich mich wundere, warum sie es denn nicht annehmen, sondern dass du zu denen gehörst, wo ich mich freue, dass du Jesus angenommen hast. Hoffentlich angenommen hast. Wenn nicht, hast du dann eh die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Du wirst heute nicht hier rausgehen müssen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben, immer wieder neu. Tja, so ist es halt. Das ist der Anteil, den Gott bringt. Er hat alles vorbereitet, damit wir ohne Sünde leben können. Damals bei Yom Kippur im Jüdischen war das alles noch viel schwieriger, weil Jesus noch nicht da war. Da war alles sichtbarer, das ist ganz klar. Ich sage immer, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testaments. Im Neuen Testament ist alles so geistlich, ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach für uns. Da heißt es dann auch, wenn du Gott anbetest, musst du ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten, ne? Da war halt im Alten Testament ist ein Schlachtfest schon irgendwie anschaulich. Auch wenn wir das heute wahrscheinlich gar nicht mehr verkraften würden wie Weicheier. So Schlachtfeste. Alles auf die Sündenböcke, heißt die Devise. Und dann kommt eben jetzt mein Anteil. Also immer wenn ich solche Predigten halte, wo der Anteil Gottes dabei ist und wo der Anteil des Menschen dabei ist, kommt immer, ihr braucht heute nicht zu mir nach der Predigt zu kommen, um mir das zu sagen, es kommt immer irgendwie nach der Predigt zu mir und sagt, ja, aber du musst noch dazu sagen, dass du das nicht aus eigener Kraft machen musst, sondern dass dich da der Heilige Geist unterstützt. Also alles, was ich ab jetzt sage, ist zwar dein Anteil, aber ganz klar müssen wir in der Kraft des Heiligen Geistes das machen. Aber das entbindet uns nicht davon, dass wir einen Anteil haben. Wir haben einen Anteil. Und zwar zunächst mal die Entscheidung. Was steht denn hier? Also Jakobus schreibt beispielsweise, ist der Bruder von Jesus. Er schreibt, so unterwerft euch nun Gott, stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen. Ich habe das Wort hingeschrieben, Widerstand. Sagt es mal laut. Es war nicht laut. Widerstand. Widerstand, Leute. Widerstehe dem Teufel, dann flieht er von euch. Hey, wir sind die Antifa Gottes. Wir sind der Widerstand. Wir widerstehen dem Feind. Nicht aus eigener Kraft, ja? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du es aus eigener Kraft magst, ich habe es vorhin gesagt, wenn du Gott weglässt, wirst du Schiffbruch erleiden. Dann wirst du ein fromm, religiöser, gesetzlicher, den kein Mensch braucht. Aber der Widerstand, der muss in uns klar sein. Gott möchte, dass wir widerstehen. Und er werft euch Gott, stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen. Wisst ihr, Leute, das ist auch eine Kraftaussage, die wir da bekommen von Jakobus. Dass wir nicht der Spielball der Kräfte sind, die da irgendwie sind, in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Sondern wenn wir Widerstand leisten, wie es da steht, ist der Teufel schwächer wie wir. Er wird fliehen von uns. Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nicht, weil er Widerstand von Gottes Seite einfach nicht verkraftet. Na also, dann schauen wir uns doch diese Bibelstelle an, die Petrus schreibt, nämlich seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr ihm glauben. Widerstand, Leute. Widerstand. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen. Hat euch berufen. Ihr lieben Kulmbacher, hat er berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Und jetzt kommt's. Das ist, finde ich, so genial. Leute, es geht jetzt runter wie Butter. Er wird euch aufbauen. Er wird euch stärken. Er wird euch kräftigen. Er wird dich auf festen Grund stellen. Auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsstet. Also, pass mal auf. Du wirst aufgebaut. Du wirst gestärkt. Du wirst gekräftigt. Du wirst auf festen Grund gestellt. Warum soll ich eigentlich zu euch in die Gemeinde kommen? Ja, bei uns ist der Lobpreis anders wie in der Kirche, weißt du? Das ist keine Orgel. Da spielen moderne Menschen auf modernen Instrumenten, moderne Musik. Aha. Was ist sonst noch? Warum soll ich sonst noch in die Gemeinde kommen? Naja, wir trinken auch hinterher Kaffee und dann kannst du sprechen und reden und so weiter. Naja, denkt er sich, das ist eigentlich bei mir im Sportverein ähnlich. Wenn ich zum Oktoberfest gehe, spielt es auch moderne Musik. Anschließend gibt es Essen und Trinken. Wenn du zu uns in die Gemeinde kommst, hey, da wirst du aufgebaut. Da wirst du aufgebaut. Kommst mal raus aus deinem Alltag, du wirst aufgebaut. Du wirst gestärkt. Du wirst gekräftigt. Und ich sag dir echt, du wirst auf festen Grund gestellt. Du weißt, warum du lebst. Du kriegst Sinn für dein Leben. Deswegen gehe ich in die Gemeinde. Auch wenn es schön ist, dass ich modernere Musik höre und keine Orgelmusik, auch wenn es mir gefällt, wenn es Kaffee gibt. Ich habe vorhin schon kleine Schnittchen gesehen, die da rausgetragen wurden. Also super. Aber Leute, es ist nicht der Grund, warum ich in die Freie Christengemeinde gehe. Als Alex und ich uns ungefähr gleichzeitig bekennen, gleichzeitig in die Freie Christengemeinde kamen, Leute, da hat es vorne herum georgelt. Da ist die Schwester Elfriede aufgestanden, hat sich an die Orgel gesetzt. Dann war es schon ein moderner Schritt, als die Orgel durch ein Klavier ersetzt wurde. Und da ist die Schwester Elfriede aufgestanden und hat die Lieder. Und es war uns alles wurscht und egal, weil wir Jesus Christus im Herzen gehabt haben, weil wir gemerkt, wir werden hier aufgebaut, wir werden hier gestärkt, wir werden auf festen Grund gestellt. Und unser ganzes Leben, das ein Müllhaufen vorher war, ein Spielball der Kräfte, was ist gut, was ist schlecht, hat sich plötzlich alles am Wort Gottes orientiert, hat uns ausgerichtet und hat uns ein Ziel gegeben und wir konnten Segel setzen. Und so fahren wir heute noch dem Herrn Jesus mit 70 km/h entgegen, mindestens. Deswegen gehen wir in die Freie Christengemeinde. Aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Genau das ist auch der Grund, warum er die Sünden vernichtet. So, jetzt komme ich aber zu den Strategien, die ihr umsetzen könnt. Strategien. Ihr habt dann Anteil. Ist nicht hier, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Also als erstes Mal gründen im Wort Gottes. Ach, das ist immer so schön, wenn es der Lehrer so gemacht hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Also, was möchte der Herr Lehrer heute Morgen von euch? Oh, das war aber schwach. Nochmal. Was möchtet ihr in der Woche jetzt machen? Ich sehe schon, ich werde nicht mehr eingeladen. Aber ihr werdet euch an diese Predigt erinnern. Lesen, 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 Leute, es nützt alles nichts. Ich habe mich gestern mit Leuten unterhalten aus der sogenannten Gen Z Generation. Also das sind so junge Leute. Und der hat mir bestätigt, ein Buch, das dick ist, erzeugt Grauen in ihm. Die Gen Z liest nicht mehr. Gott sei Dank gibt es auch Hörbibeln. Man kann es auch hören, also hören, hören, hören. Aber es nützt uns alles nichts, Leute. Wir müssen das Wort Gottes in irgendeiner Form in uns aufnehmen. Lesen, lesen, lesen. Sagt es der Pastor? Nein, das sagt der Apostel Paulus. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen. Welchen Aufgaben bist du gewachsen mit dem Wort Gottes? Wow. Allen Aufgaben, na Moment mal, ich bin Bauingenieur, momentan habe ich eine Brücke, die unter mir zerbröselt. Alle Aufgaben, na klar. Wo kommt denn das Wissen her? Wo kommt denn die Entwicklung her? Wo kommt denn das Ingenieursdenken her? Wo kommt überhaupt irgendetwas her? Alles von Gott. Mit der Bibel sind wir allen unseren Aufgaben gewachsen. Allen Aufgaben. Lesen, lesen, lesen. Und du bist zu jedem guten Werk gerüstet. Also wenn du Widerstand in deinem Leben aufbauen willst, dann lesen, lesen, lesen. Und wir übertreiben es natürlich auch nicht mit dem Lesen, Lesen, Lesen. Es gibt Leute, die haben gesagt, als ich so ganz jung, frisch in der Gemeinde war, habe ich zu meinem Pastor gesagt, Pastor, ich will eine Bibellesenacht machen, in der ich in einem Zug die Bibel vorlese. Ich habe kürzlich mal ChatGPT gefragt, wie lange würde denn das dauern? Hat sie gesagt, naja, so bei einer mittleren Geschwindigkeit 72 Stunden. Als ich dann bei dieser Lesenacht so am Ende des ersten Buches Moses ankam, der Pastor Wolfgang Berger hat mich dann auch so aus etwas schläfrigen Augen angeschaut. Ich weiß nicht, wer noch mit am Tisch saß. Auf jeden Fall habe ich dann gewusst, ich mache nie mehr in meinem ganzen Leben eine Lesenacht, wo ich die ganze Bibel in einem Zug durchlesen will. Also ich will damit einfach nur sagen, da war der Wunsch da, aber das war aus eigener Kraft, so ein Beispiel. Also aus eigener Kraft. Ich denke, wenn das Gott in mir gewirkt hätte und gewollt hätte, hätte ich die easy durchgelesen. Nein, in 68 Stunden wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Wir können ja Lesenächte machen in Zukunft. Lesen, lesen, lesen. Und zwar fang einfach mit kleinen Lesungen an. Lest doch jeden Tag ein Kapitel. Ich sag dir mal einen Trick. Wenn du 3 Kapitel am Tag liest, hast du genau in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen. ist doch schon mal gut, oder? Du sagst vielleicht, okay, ich lese ein Kapitel, dann hast du in 3 Jahren die ganze Bibel durchgelesen. Hallo, für Gott gibt es doch keine Zeit. Du musst nicht in einem Jahr, in einem Tag durch sein. Aber lesen, 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 weil die Schrift dazu dient, dass du allen Aufgaben gewachsen bist und dass du jedem guten Werk gerüstet bist. Und es gibt ja bei uns in der Rhetorik immer die sogenannte Little-Methode, das heißt, versetze alles, was du liest, mal ins Negative. Also dann, ohne die Schrift ist der Mensch, der Gott nicht gehört und ihm nicht dient, keiner seiner Aufgaben gewachsen und zu keinem guten Werk gerüstet. Also das wollen wir doch alle nicht, oder? Halleluja. Gemeinsam stark. Sie hielten sich beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft. Also, was machen wir neben dem Lesen? Wir wollen treffen, treffen, treffen. Danke für die Kleingruppe, Dina, die du angekündigt hast. Treffen, treffen, treffen. Wisst ihr, ich bringe immer das Beispiel, habe ich letztes Sonntag ins Sonnefeld gebracht. Das hat mich immer so fasziniert, da sah ich einen Film, es war ein Tierfilm, irgendein Tierfilm, und da ist es um Zebras gegangen. Das ist interessant, Zebras. Und da sagt der Reporter, schaut euch mal diese Zebraherde an. Die halten sich alle eng beieinander. Wisst ihr warum? Der Löwe ist nicht fähig, ein einziges Zebra zu fokussieren, wenn die alle zusammenstehen, weil ihn diese weiß-schwarzen Streifen völlig verwirren. Der schaut da hin und ist mit Schugge. Und was macht der Löwe? Was haben wir vorhin gelesen? Der brüllt. Und was passiert in der Zebraherde? Es geht ein Schock durch die Zebraherde. Und dann gibt es die unklugen Zebras. Die sagen sich also, hier in dieser Herde, bei diesem brüllenden Löwen, da fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Ich mache jetzt ein Bild auf die Gemeinde, Leute. Gemeinde ist keine Spaßveranstaltung. Auch, aber nicht nur. Sondern es ist ein Safe House, wie man das Neudeutsch sagt. Durch das Brüllen löst sich ein Zebra von dieser Herde. Und genau in diesem Augenblick kann der Löwe dieses eine Zebra fokussieren. Er stellt sich zwischen Herde und dem Einzeltier. Und dann ist es um das Einzeltier geschehen. Leute, wie oft muss ich auch erleben, dass Leute der Gemeinde den Rücken kehren. Und es tut mir im Herzen weh, weil du ohne die Gemeinschaft als Christ, als geistlicher Christ nicht überleben wirst. Der brüllende Löwe wird dich separieren. Und du bist sein Opfer, glaub mir das. Und selbst wenn in der Gemeinde nicht alles schmeckt, nicht alles schön ist, ist trotzdem eins klar. Alle, wie wir hier jetzt versammelt sind, wenn wir Jesus im Herzen haben, wir verbringen die Ewigkeit miteinander. Und ich sag dir jetzt schon, alles, was du über mich denkst und über mich aussprichst, erfahre ich im Himmel. Denk dran! Auch was ich über dich gedacht habe und geredet habe, fährst du auch im Himmel. Aber das sage ich dir ehrlich, eins im Himmel ist dir das dann irgendwie auch mal wurscht. Wenn du die Ewigkeit erreicht hast. Leute, treffen, treffen, treffen. Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Könnt euch ja zu einer Bibel lesen nach Treffen. Müsst nicht die ganze Bibel lesen. Treffen, treffen, treffen. Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Aspekt für das, was dein Anteil ist. Abendmahl. Sagt uns die gleiche Bibelstelle. Sie hielten sich beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes. Im Abendmahl liegt Segen. Die Ela feiert es, wie es der Alex ausgedrückt hat, jetzt selbst auch allein. Abendmahl ist ein entscheidender Faktor. Oh, gehst du heute auch zum Abendmahl? Oh, weiß nicht, gehe ich auch zum Abendmahl? Ne? Auf dem Abendmahl liegt ein Segen, sagt nicht der Herr Pastor, sondern das sagt der Herr Apostel Paulus. Im Brechen des Brotes. Ihr könnt noch andere Bibelstellen nachlesen aus dem Abendmahl. Wisst ihr, wir wissen manchmal nicht, und ich kann es dir nicht erklären, wieso, weshalb, warum im Abendmahl dieser Segen drin liegt. Er ist ein Symbol für den Leibestod und für das Blut Christi, das ist mir schon alles klar. Aber warum da gerade ein Segen drin liegt und warum ich dadurch gesegnet bin, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich gesegnet bin. Also komme ich zum Abendmahl. Also feiere ich Abendmahl. Also freue ich mich am Abendmahl. Und wisst ihr, ich freue mich am Abendmahl, weil Jesus einen Satz gesagt hat zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Ich werde von diesem Kelch nicht mehr trinken. Bis wann? Bis er mit uns im Himmel zusammensitzt. Und dann stoßen wir mit dem Kelch das erste Mal an. Sagt er, so, jetzt seid ihr da. Jetzt seid ihr an meinem Tisch. Und ich freue mich jetzt, dass ich endlich mal wieder aus dem Kelch trinken darf. Ich habe so lange auf euch gewartet. Halleluja. Jesus, für Jesus sind wir die Nummer eins. Alles auf die Sündenböcke. Und das ist unser Anteil. Wisst ihr, jetzt mal ganz ehrlich, habe ich mir vorhin so gedacht, ist unser Anteil schwer? Oder möchtest du lieber den anderen Teil machen, den Jesus gemacht hat? Weniger wahrscheinlich. Also, unser Anteil, den wir in der Kraft des Heiligen Geistes erledigen dürfen, ist doch eigentlich ein Witz im Vergleich zu dem, was Jesus für uns getan hat. Na gut, also gut. Hier, 3, 2, 1 und? Ah, ja. Beten, beten, beten. Denn am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Beten ist mittlerweile für mich persönlich zumindest ein permanenter Zustand geworden. Wenn ich im Wald unterwegs bin, wenn ich allein unterwegs bin, wenn ich irgendwo hinlaufe, wenn ich im Zug sitze und aus dem Fenster schaue, Baba, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Jetzt habe ich Gelegenheit, mit dir zu reden. Jetzt habe ich Gelegenheit zu beten. Natürlich nehme ich mir auch spezielle stille Zeiten, wo ich einfach ganz ruhig da sitze, obwohl es mir schwerfällt. Und ansonsten, Beten ist ein permanenter Dialog. Wisst ihr, der Heilige Geist ist immer bei dir. Dein Tempel ist ein Körper des Heiligen Geistes. Also du musst ihn nicht herbeireden oder herbeisehnen oder irgendwie einen theologischen Zirkus veranstalten, dass Jesus auch mal kommt. Er ist einfach immer in dir. Er ist immer in mir. Der Heilige Geist ist immer in mir. Und ich habe immer Kontakt mit dem Vater im Himmel. Und beim größten Mist, den ich baue, wo mir dann der Feind sagt, so jetzt aber, jetzt siehst du, was du eigentlich für ein Vogel bist. Jetzt willst du auch noch hier auf heilig machen oder sonst irgendwas? Ja, Widerstand. 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 Widerstand, Leute. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er will dich separieren. Er will dir schlechtes Gewissen machen. Aber Jesus ist auf Golgatha am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen zur Sündenvernichtung. 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 Halleluja. Und der Feind flieht, wenn wir ihm Widerstand leisten. Weißt du, und Widerstand musst du gerade dann leisten, wenn du angegriffen wirst. Ne? Ja? Manchmal, wenn die Leute angegriffen werden, leisten sie keinen Widerstand, weil sie sagen, ich habe keiner mehr. Ja, aber Widerstand musst du ja eh nur leisten, wenn du angegriffen wirst. Also, dann, wenn es wirklich bunt kommt in deinem Leben, Widerstand. Widerstand. Am 23. November komme ich hierher, wenn mich der Alex nochmal lässt. Und dann predige ich eine Predigt Widerstand. Da geht es wirklich ums Eingemachte. Also ihr müsst euch jetzt schon den 23. November eintragen in euren Kalender. Und wehe dem, du denkst jetzt, sag, gehe ich mal in eine andere Gemeinde. Halleluja. Also, Leute, 2 Sündenböcke an Yom Kippur. Es war damals notwendig, einen für Gott zu opfern und einen für Gott zu opfern, und dann legt er beide Hände auf den anderen Bock, bekennt alle Sünden des Volkes und schickt diesen in die Wüste. Wisst ihr, und dann waren die Sünden weg. Und der ist dann nicht, da hat irgendein Israelit wieder eine Sünde begangen und hat gesagt, oh, jetzt gehe ich mal wieder in die Wüste und hol lieber mal den Sündenbock wieder zurück, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Leute, Sünde, die dir vergeben wurde, Sünde, die vernichtet wurde in deinem Leben, ist ein für alle Mal vergeben. Auch wenn du noch schlechte Gefühle hast, ich schäme mich heute oft noch für Dinge, die ich in meinem früheren Leben gemacht habe. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich. Aber vergeben ist es mir trotzdem. Aber schämen darf ich mich trotzdem. Und das ist gut, weil ich weiß, das war nicht in seinem Sinn. Manche Leute verwechseln dann dieses Schämen aus der Vergangenheit, dass die Sünde nicht vergeben ist. Forget it. Sünde ist vernichtet. Der Bock ist in die Wüste geschickt. Jesus versenkt dort, wo es am tiefsten ist, das Meer. Also, du glaubst, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat? Ja oder nein? Hältst du daran fest, dass Jesus dir alle deine Sünden vergeben hat? Ja oder nein? Dein Leben gehört Jesus? Ja oder nein? Ja. Halleluja. Dann geh doch in diese Strategie. Gründe dich weiter im Wort Gottes. Sei ein starker Verfechter der Gemeinde und der Gemeinschaft. Verlasse deine Gemeinschaft nicht. Feiere das Abendmahl. Bete mit Gott. Und dann wirst du wissen, es gibt zwei Böcke, aber eine Mission. Der eine für Gott und der andere in die Wüste. Im Namen Jesus. Amen.